SWR 2 Forum. Und da diskutieren wir heute über Medien im Krisenmodus und fragen, wie gut ist der Corona-Journalismus? Am Mikrofon ist Matthias Heger. Es ist schon abenteuerlich, was da so alles über Corona und Verschwörungstheorien im Internet verbreitet wird. Jede noch so absurde Fantasie über angebliche Nutznießer der Pandemie findet ihre Follower. Und gleichzeitig steigt gerade in der Krise das Bedürfnis nach glaubwürdigen Informationen. Aber was können seriöse Medien tatsächlich zur Orientierung beitragen, wenn selbst die Wissenschaft über Zahlen, Ziele und Maßnahmen streitet? Was heißt eigentlich journalistische Qualität in den Wirren eines Corona-Ausnahmezustands? Und wie wird der Journalismus unter den erschwerten Bedingungen von Lockdown und Kontaktverbot seiner Verantwortung gerecht? Darüber müssen wir reden in diesem SWR2-Forum mit den Gästen Professor Klaus Meyer. Er forscht am Lehrstuhl für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Bernhard Pörksen ist bei uns, Medienwissenschaftler und Professor an der Universität Tübingen. Und Dr. Kai Knifke, seit 8 Monaten Intendant des Südwestrundfunks und davor viele Jahre als erster Chefredakteur von ARD aktuell verantwortlich für Tagesschau und Tagesthemen. Heute gibt es wieder neue Entscheidungen aus dem Gremium der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten. Perspektiven für eine Öffnung im Lockdown für den weiteren Schulbetrieb, Kitas, Gastronomie, den Sportbetrieb werden da eröffnet. Aber ob irgendeine dieser Maßnahmen tatsächlich sinnvoll, zu forsch oder sogar gefährlich ist, das ist so komplex in den Auswirkungen, dass es weder Politiker noch Experten wirklich einschätzen können. Herr Knifke, wo sehen Sie in diesem Dilemma der Ungewissheit und dieser großen allgemeinen Unsicherheit die Rolle, die Aufgabe eines glaubwürdigen Journalismus?
Hui, die ist riesig. Ich glaube schon, dass Nachrichten oder generell das Medien eine ganz wichtige Kontrollfunktion in der Demokratie wahrnehmen. Das gilt zu Krisenzeiten wie in normalen Zeiten. Aber in Krisenzeiten ist diese Verantwortung noch mal viel höher. Weil Krisenzeiten sind die Zeiten, in denen demokratische Kontrolle schwieriger ist. Wir merken das daran, dass ein Bundestag eben nicht zusammenkommen kann, wie er zusammenkommt. Und da kommt es besonders darauf an, dass wir als Medien diese Kontrollfunktion wahrnehmen. Manchmal hat ja auch der politische Bereich die Neigung, gerade Krisensituationen zu gebrauchen, um die kleinen Maßnahmen, die nicht so populär sind, so im Schatten der Aufmerksamkeit noch mit durchzuziehen. Und da gibt es einfach einen ganz, ganz wichtigen Bedarf an kritischer Kontrolle durch Medien. Und Sie haben es in der Einleitung angesprochen, der Bereich Social, wo wir sehr, sehr viel auch gezielte Desinformation sehen. Hier ist es eine besondere Herausforderung und Aufgabe für Journalistinnen und Journalisten, durch ihre Arbeit diesen Desinformationen auch eigene Recherchen entgegenzustellen und den Menschen eine faire Chance zu geben, dann am Ende zu entscheiden, glaube ich etwas oder glaube ich etwas nicht. Das ganz grob, aber da gibt es noch 1000 andere Dinge, aber das wären für mich zunächst mal die ganz wichtigen.
Auf die kommen wir noch zu sprechen, aber wie gut gelingt das, was Sie eben gesagt haben, aus Ihrer Beobachtung in dieser Krise, zum Beispiel bei ARD und ZDF?
Da bin ich extrem befangen und deshalb finde ich, wir haben das gut gelöst. Ich würde sogar für alle Qualitätsmedien in Deutschland diesen Befund auch so anstellen. Ich glaube, es ist uns gelungen, auf der einen Seite diese Kontrollfunktion wahrzunehmen. Es ist uns gelungen, über die verschiedenen Maßnahmen der politischen Akteure zu berichten, ohne uns damit gemein zu machen. Es ist uns gelungen, ein vielfältiges Meinungsbild auch abzubilden. Ich glaube, es gab keinen Virologen in dieser Republik, den wir nicht vor irgendeine Kamera oder ein Mikrofon gezerrt hätten, und haben auch eine Vielzahl eben der Meinungen auch der Fachleute abgebildet, was auch ganz wichtig ist. Insofern, nein, ich glaube, wir haben das relativ ordentlich gelöst, aber ich bin nicht derjenige, der über unsere Arbeit zu befinden hat, sondern das überlassen wir normalerweise unserem Publikum.
Oder zum Beispiel Herrn Meyer. Herr Meyer, wenn die Daten unsicher sind, Menschen nach Orientierung suchen, dann erwächst daraus eine besondere Verantwortung für das, was und wie berichtet wird. Qualität und Ethik des Journalismus gehören zu Ihren Forschungsschwerpunkten. Wie haben sich da aus Ihrer Sicht die Zeitungen und die Rundfunkanstalten bisher in dieser Corona-Krise geschlagen?
Grundsätzlich muss man sagen, dass wir jetzt in der Krise gesehen haben, was Journalismus für eine Gesellschaft leisten muss und wie wichtig Journalismus für die Gesellschaft auch ist, für eine demokratische Gesellschaft. Herr Knifke hat immer wieder jetzt auch die Kontrollfunktion der Medien angesprochen. Ich denke, dass gerade im März, in der Anfangszeit dieser Krise, die Kontrolle oder sagen wir mal die Distanz zur Politik noch sehr wenig da war. Die journalistischen Redaktionen haben sich überwiegend dafür entschieden, dass sie Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft, dass wir als Gesellschaft ja zusammenstehen gegenüber diesem sehr gefährlichen Virusgeschehen, das wir noch nicht so ganz einschätzen konnten auch. Das heißt, nicht alles, was damals schon hätte recherchiert werden können, nicht alles, was damals schon an Kritik und Kontrolle gemacht hätte werden können, wurde gemacht. Gerade wenn Sie an die ersten Entscheidungswochen denken, ja, die Entscheidungen wurden ja überwiegend von wenigen Virologen und wenigen Regierungsvertretern im Hinterzimmer getroffen. Die wurden dann letztlich verkündet, auch über ARD und ZDF sehr stark verkündet. Aber da wurde nicht hinterfragt, da wurde auch nicht großartig recherchiert. Die Bilder aus Italien haben das Ganze dominiert, vor allem die Bilder aus Bergamo natürlich. Große Angst wurde dann auch gemacht in die Sondersendungen. Erstmal der Beitrag aus Bergamo, dann das Interview mit dem Virologen. Ja, kritische Fragen sind dann natürlich eigentlich gar nicht mehr möglich, kann man da eigentlich gar nicht mehr stellen. Die Situation hat sich aber deutlich verändert, so ab dem Osterwochenende, ab Mitte April, würde ich sagen, hat Herr Knifke definitiv recht. Wir sehen auch in ARD und ZDF wieder eine deutlich vielfältigere Perspektive auf diese Krise.
Herr Pörksen, der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel hat sich an dieser Stelle im Forum vom vergangenen Donnerstag über die große Zustimmung der Bevölkerung für die Maßnahmen der Exekutive gewundert, obwohl da eben mal wesentliche Grundrechte suspendiert wurden. Herr Merkel sprach von einem Untertanengeist, der sich darin zeige. Hat sich auch der Journalismus mindestens zu Beginn der Krise davon anstecken lassen, sodass der Eindruck entstehen konnte, da wird nur noch die Regierungsperspektive eingenommen und verkündet?
Nee, so würde ich nicht formulieren. Das wäre mir viel zu scharf. Ich teile schon die Diagnose von Herrn Merkel, nicht Untertanengeist. Nein, wir erleben eine Angstrevolution im globalen Maßstab, das ist ganz gewiss. Und dieses Virus, Sie haben es erwähnt, ist ja außerordentlich gefährlich. Wir wissen noch sehr wenig darüber. So viel Wissen über unser Nichtwissen, so hat Jürgen Habermas kürzlich formuliert, hatten wir noch nie. Die Zahl der Infizierten, die Genauigkeit der Tests, die tatsächliche Mortalitätsrate, die Immunität nach der Erkrankung, die Infektionsgefahr, die von Kindern ausgeht. Also sehr, sehr viel Unwissen. Und es ist doch völlig klar, dass man in einem solchen Moment auch der persönlichen Betroffenheit, der möglichen persönlichen Betroffenheit, der Angst um die eigenen Eltern oder um Ältere und Schwächere, die man gut kennt, dass man da sich bemüht, an ein Maximum an Vorsicht zu halten. Also da irrt Herr Merkel aus meiner Sicht, und das sind so Versuche, den Diskurs weiter zu überhitzen, indem man ihn mit maximalen Eskalationsbegriffen, Untertanengeist und ähnlichem mehr beschreibt. Ja, Journalismus ist unendlich wichtig als Sortierinstanz, hat in der Summe einen guten Job gemacht. Es gibt allerdings eine Phase, über die ich nicht so ganz, nicht wirklich begeistert. Es gab diese Informations- und Schockphase am Anfang. Klar, dass man hier vor allem sozusagen die medizinischen Umsetzungs- und Notmaßnahmen begleitet und bekannt macht. Es gab dann nach meiner Wahrnehmung so Ende März eine zweite Phase. Da ging es von Seiten der Politik darum, und ich habe mir die Pressekonferenz noch mal sehr genau angeschaut, der Ministerpräsidenten oder der Kanzlerin, da ging es darum, im Grunde genommen eine Exit-Debatte zu unterbinden. Und man hat wie aus einem Handbuch der Krisenkommunikation so eine One-Voice-Politik, eine Einstimmigkeit propagiert, und die unterschiedlichen Ministerpräsidenten haben unisono gesagt, bloß keine Exit-Debatte. Debatte, keine Exit-Diskussion. Und hier in dieser zweiten Phase, jetzt sind wir, Sie haben es erwähnt, in der Phase des Ringens um Deutungshoheit und der Ausgestaltung der Lockerung. In dieser zweiten Phase hat aus meiner Sicht der politische Journalismus einen Moment lang nicht genug Distanz zu gehalten, denn es gab niemand, der jenseits von ein paar Versprengten der AfD gesagt hat, wir brauchen jetzt den Sofort-Exit. Und man hat damit eine sehr wichtige Frage, nämlich die Frage der Zukunftsperspektive, gleich mit abgeräumt. Und dadurch ist für ein, zwei Wochen eine Diskurslücke entstanden, die von der Frage handelt, wie sieht eigentlich die Gesamtstrategie aus, die lange Linie des Konzepts? Wie lässt sich die Balance von Gesundheitsschutz und Kollateralschäden in Wirtschaft und Gesellschaft transparent machen? Und wie hat man aufgrund welcher Abwägungsarbeit so und nicht anders entschieden. Und diese Dilemma-Analyse, die ist zumutbar und das fand zu wenig statt. Und da hätte der Journalismus aus meiner Sicht gewissermaßen diese Weitung des Blicks einklagen müssen.
Naja gut, diesen Eindruck der Einstimmigkeit, von dem Sie gesprochen haben, Herr Pörksen, der zeigt sich womöglich auch, wenn im bayerischen Fernsehen rechts oben zum Daheimbleiben aufgefordert wird, wenn die ARD in Spots unter Hashtag Zusammenhalten zur Solidarität aufruft. Herr Knifke, bedient so etwas nicht den Verdacht einer besonderen Staatsnähe?
Nein, also Zusammenhalten heißt ja nicht, dass wir eine Staatsnähe haben, sondern ich glaube, dass diese Corona-Krise auch die Chance war, ein Stück weit neue Nähe auch nochmal zu unserem Publikum aufzubauen. Und das drückt sich aus in diesem Hashtag Zusammenhalten. Wir haben im SWR den Claim geprägt, für euch da. Und das ist einfach das Signal, wir kapieren gerade, dass wir in einer besonderen Situation sind, dass die ganze Gesellschaft sich in einer Sondersituation befindet. Und wir kapieren auch, dass ihr jetzt unter einer besonderen Notlage auch leidet, das Eingesperrtsein. Und wir wollen damit einfach demonstrieren, wir geben in diesem Moment unser Bestes. Wir sind bei euch, wir sind für euch da. Das hat überhaupt nichts mit Staatsnähe zu tun. Ich teile auch nicht den Befund von Ihnen, Herr Pörksen, dass Sie gesagt haben, in der zweiten Phase haben wir daran mitgewirkt, diese Exit-Debatte zu unterbinden. Ich erinnere mich sehr genau an ein Interview von Ingo Zamperoni in den Tagesthemen mit Olaf Scholz, der in der ihm eigenen stoischen Art eben genau versucht hat, diese Exit-Debatte zu verhindern. Und dann ein Moderator immer und immer wieder beharrlich ihn befragt, das können Sie doch nicht ernst meinen, dass wir noch nicht mal mehr über etwas reden dürfen. Also es ist natürlich auch immer schwer, über die Medien zu reden. Stimmt. Ich glaube aber, und da, wie gesagt, bin ich befangen, glaube schon, dass wir als ARD sehr früh auch über die negativen Auswirkungen berichtet haben, über die Fragwürdigkeit von Grundrechtseinschränkungen, über die katastrophalen wirtschaftlichen Folgen. Insofern ist mein, ich sag's mal salopp, mein Gewissen an der Stelle rein.
Also natürlich sind das jetzt Eindrücke aus unseren Beobachtungen als Forscher, aber es gab ja auch Bevölkerungsbefragungen. Die Kollegin Svenja Post von der Universität Göttingen hat übers Osterwochenende eine repräsentative Bevölkerungsbefragung gemacht und da ist dabei herausgekommen, dass eben 70% der Befragten sagen, dass kritische Fragen abgewürgt wurden. Also sie stimmen dem entweder komplett zu oder zumindest teils zu. 66% sagen, der Öffentlichkeit wurden Informationen vorenthalten, also entweder stimmen dem komplett zu oder teils. Kritik und Zweifel seien von Journalisten bewusst ausgeblendet worden, auch ungefähr 2/3 an dieser Stelle. Und gleichzeitig sagen aber 90% der Befragten, dass politische Maßnahmen zur Bewältigung der Krise kritisch hinterfragt werden sollen. Also das Bewusstsein in der Bevölkerung ist schon da, dass wir darüber diskutieren müssen. Aber gleichzeitig sagen sehr viele Menschen, dass sie das eben vermisst haben. Das ist die Befragung vom Osterwochenende, wie gesagt. Und ich glaube, Herr Knifke, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber diese kritischen Interviews, die waren dann vor allem ab Mitte April natürlich auch vor dem Hintergrund dessen, was Frau Merkel in geheimer Runde angeblich gesagt hat mit den Öffnungsdiskussionsorgien. Da wurde richtig der Journalismus dann aktiv, muss ich sagen. Auch sehr gute Kommentare, auch in den Tagesthemen dazu. Aber was Herr Pörksen gesagt hat in der zweiten Märzhälfte, habe ich das durchaus noch vermisst und auch die Bevölkerung ja auch vermisst.
Aus meiner Sicht ist der Journalismus in der Gesamtbilanz außerordentlich reflektiert vorgegangen. Aber es gab in dieser zweiten Phase die Herausbildung von Expertenmonopolen. Und auch das will ich noch nicht mal im Blick auf die konkrete Auswahl der Experten kritisieren. Aber die Vielstimmigkeit, die Diversität, die Pluralität der Ansichten ist doch gerade in einem so kritischen Moment, in dem es buchstäblich um alles geht, eben nicht nur um ein entsetzliches virologisches Geschehen, sondern auch um ökonomische Fragen, Fragen der psychischen Gesundheit, Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Die Pluralität der Perspektiven ist doch gerade in diesem Moment ganz besonders wichtig. Und ich ringe selbst, wenn ich das mal so ganz persönlich sagen darf, ich habe viele glänzende Erklärstücke gelesen, viele großartige Interviews gehört und ringe mit sozusagen der Frage, wie kann man diese Kritik so äußern, ohne dass man auf eine pauschale Medienskepsis oder ein Journalismus-Bashing, das sowohl Herr Mayer wie ich in gar keiner Weise wollen, wie kann man die so äußern? Also wir ringen sozusagen aus meiner Sicht um den Grenzgang, um die balancierte Kritik, um die möglichst präzise Auseinandersetzung.
Herr Pörksen, die Fundamentalopposition, die gibt es ja in sozialen Netzwerken und schafft sich da ihren Raum. Da gibt es eben nicht nur diese Verschwörungstheorien, es gibt auch organisierte Gruppen, wie zum Beispiel diesen Widerstand 2020. Herr Knifke, da wäre meine Frage, kann überzeugender Journalismus, Qualitätsjournalismus, der auch das Internet erreicht, Menschen aus diesen wütenden Echokammern der Fake News und Verschwörungen zurückholen?
Aus dem Internet sollten wir nichts rausholen. Wir sind im Internet. Und wir sollten auch nicht Social Media bekämpfen, sondern wir sollten den Menschen die Informationen dort anbieten, wo sie sind. Ich mache mir keine Illusionen über die Haltung der Menschen und über auch das, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Ich bin der festen Überzeugung, ja, Sorge, dass populistische Haltungen mit großem Nachdruck in den nächsten Wochen wieder ihr Haupt erheben werden. Ich lebe ja hier in Stuttgart und das ist ein bisschen so auch die Heimat des Wutbürgers und droht auch gerade in Bezug auf die Kritik an der ganzen Corona-Politik also ein bisschen zur Hauptstadt der Bewegung zu werden. Ich habe vor 2 Wochen eine Demonstration besucht, da waren nur 500 Menschen. Am vergangenen Wochenende waren es schon 2.500, am kommenden Wochenende sollen es wahrscheinlich eine 5-stellige Zahl von Menschen werden. Und überall dort habe ich wahrgenommen, wie die sagen, ja, also die Medien, die verschweigen uns doch da was. Und je stärker auch die ökonomische Krise zunehmen wird, werden auch diese Haltungen wieder stärker werden. Da mache ich mir keine Illusionen. Und was wir dagegen tun können, sind nicht irgendwelche Anzeigenkampagnen oder Imagekampagnen, sondern wir müssen unsere Arbeit machen. Wir müssen unsere Arbeit machen und wir müssen sie transparent machen und auch offenlegen, wie wir arbeiten. Und wir dürfen auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass wir uns mit irgendeiner Sache gemein machen. Und deshalb ist mir das so wichtig, dass wir das auch in der frühen Phase nicht gemacht haben. Ich weiß sehr wohl zu schätzen, sowohl von Herrn Mayer als auch von Herrn Pörksen, wenn Sie von balancierter Kritik sprechen. Und ich würde auch niemals sagen, dass das alles perfekt ist, was wir gemacht haben. Aber wir haben es einfach im März mit einem Phänomen zu tun, was mit einem rasenden Tempo auf uns zugekommen ist und wo wir alle keine Ahnung hatten, weil wir keine Virologen sind. Und ich glaube, es war in dieser Situation nicht das Dümmste, sich zunächst einmal Expertenrat reinzuholen, dann aber auch eigene Expertise aufzubauen. Deshalb, ja, da war vielleicht auch nicht alles perfekt, aber ich bin der festen Überzeugung, das würde ich auch nachdrücklich vertreten, dass wir auch unsere journalistischen Standards in dieser frühen Phase nicht über Bord geworfen haben.
Darf ich da noch einmal rückfragen, weil mich das wirklich beschäftigt und umtreibt? Gab es nicht nach Ihrer Auffassung in der ersten Phase die Herausbildung von Expertenmonopolen? Eine totale Dominanz der virologischen Perspektive, auch noch zu einem Moment, als schon absehbar war, dass es längst eigentlich um alles geht, nämlich um die Zunahme häuslicher Gewalt, um die Rolle von Menschen, die als schlecht bezahlte Pfleger oder an der Supermarktkasse nun ihren tatsächlich systemrelevanten Dienst tun, um den Verlust von beruflicher Existenz, Restaurantbesitzer, die vollkommen verzweifelt sind. Also diese Weitung der Perspektive, das meine ich jetzt wirklich als eine Frage, kam aus meiner Sicht etwas zu spät im Journalismus.
Ja, aber auch da würde ich sagen, wenn man vom Rathaus kommt, ist man halt klüger. Das haben wir am Anfang, würde ich ganz offen sagen, nicht sehen können. Wir haben zu einem frühen Zeitpunkt, ich glaube Ende März, Anfang April, noch eine Schätzung der Wirtschaftsweisen gehabt, die lag irgendwo zwischen knapp 3% Rückgang und knapp 5%. Damals hatte ich zwar so ein Gefühl, dass das ein Tick zu optimistisch ist. Heute wissen wir, dass es war viel zu optimistisch. Ich glaube, die eine Zahl lag unter 3% sogar. Auch da hat sich Wissenschaft erst nach und nach rangetastet. Ebenso wie die Virologen sich rangetastet haben. Die hatten ja auch kein einhelliges Urteil. Was wir versucht haben, dadurch zu kompensieren, auch, dass wir die Vielzahl auch der Menschen, auch der Virologen und der Epidemiologen auch haben zu Wort kommen lassen, sodass man ungefähr ein Gefühl dafür kriegt, was könnte denn jetzt tatsächlich der wahrheitsgemäßen Beschreibung der Umstände am nächsten kommen. Also deshalb sagte ich vorhin, wir haben doch kaum einen Virologen in Deutschland gehabt, der nicht tatsächlich dann auch einvernommen worden ist. Da haben wir uns alle rangetastet, genauso wie wir uns an die wirtschaftlichen Folgen erst langsam rantasten mussten. Dann nach und nach kamen die Phänomene, die Sie beschrieben haben, häusliche Gewalt. Was passiert eigentlich in Strafanstalten, wenn es dort Fälle gibt? Das Thema Grundrechtseinschränkungen. Aber am Anfang waren wir schon auch erst einmal damit beschäftigt, uns selbst ein Fundament an Know-how auch zuzulegen.
Herr Meyer, die Wissenschaft zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass sie sich nicht einig ist. Wir kennen alle den Meinungsstreit, zum Beispiel um die Maskenpflicht, ob sinnvoll oder nicht. Versuchen wir es mal an diesem einen konkreten Beispiel. Wie soll der Journalismus da Orientierung geben, wenn die Wissenschaft schon keine hat?
Ja, ich glaube, dass man der Wissenschaft da Unrecht tut, weil das einfach nicht Aufgabe der Wissenschaft ist, täglich für Orientierung zu sorgen, sondern die Aufgabe der Wissenschaft ist, für Zweifel zu sorgen, ja, zu prüfen, Thesen zu verwerfen, neue Studien zu machen, um alte zu widerlegen und zu neuen Erkenntnissen zu kommen. An der Stelle würde ich auch den Wissenschaftsjournalismus da kritisieren, dass sie einfach von den Virologen, auch von anderen Wissenschaftlern, zu schnell sichere Erkenntnisse gefordert haben. Und die Wissenschaftler waren dann natürlich auch in gewisser Weise überfordert in dieser Live-Situation, dass sie dann auch Aussagen gemacht haben, die sie nicht auf Studien basieren können. Es ist halt in dieser Zeit auch so passiert, dass mal eine Studie erscheint, die dann wieder eine Studie widerlegt, die vor 2 Tagen erschienen worden ist. Das ist völlig normal in dieser herausfordernden Situation für die Wissenschaft. Das kann man auch zum Beispiel gar nicht vergleichen mit Studien zum Klimawandel, die wir seit Jahrzehnten haben. Das ist eine völlig neue Situation, wo einfach sich Erkenntnisse immer wieder auch widersprechen können und widersprechen müssen. Und das ist natürlich auch ein bisschen unglücklich gelaufen, wenn man dann einzelne Virologen zu Popstars, würde ich jetzt mal sagen, auch hochjazzt. Also der NDR-Podcast mit Christian Drosten ist sicherlich sehr verdienstvoll und sehr gut gelungen und sehr gut gemacht, aber es hat halt dann letztlich in der Konsequenz dazu geführt, dass er zu dem herausragenden Popstar der Wissenschaft geworden ist. Sogar das Wissenschaftsmagazin Science, das auch nicht nur Publikationen von Wissenschaftlern veröffentlicht, sondern auch wissenschaftsjournalistische Inhalte hat. Da hat der Berlin-Korrespondent jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen, Christian Drosten zum Coronavirus Pope of Germany ausgerufen.
Ist das also unser neuer Kanzler? Das wurde zum Beispiel dann im Titel der Zeit gefragt.
Genau. Die Zeit hat das getitelt, die Bild hat noch blödere Sachen gemacht. Da sind einfach Wissenschaftler in die Medienlogik hineingeraten, die sie so nicht erkannt haben. Man kann natürlich sagen, sie sind schlecht beraten von der Wissenschaftskommunikation, also von ihren PR-Abteilungen. Aber ich denke auch, dass die Journalisten da vielleicht ein bisschen verantwortlicher auch mit den Wissenschaftlern hätten umgehen müssen. Aber diese Kritik ist sehr wohlfeil, das muss ich schon auch sagen. Wenn man im Auge des Orkans ist, dann erkennt man das wahrscheinlich auch so in der Art nicht.
Ja, weil ich meine, was hätten wir tun sollen, weil der Drosten-Podcast irgendwann erfolgreich war, ihn abschalten nach dem Motto, wir wollen ihn aber bitte schön nicht zum Popstar machen, das hätte ich für schwierig gefunden.
Ja, aber ich habe schon nach dem zweiten Tag anhören, habe ich zu Hause zu meiner Frau gesagt, dass ich das schwierig finde, was da momentan aufgebaut wird. Das hätte man am Anfang schon durchbrechen können, indem man halt mehrere Virologen fragt, andere Wissenschaftler, wie Bernhard Pörksen das gesagt hat, mehrere Perspektiven in so einen Podcast reinbringt. Man hat das ja bewusst so gemacht, weil das erfolgreich war. Also praktisch der Druck der Quote oder der Druck der Reichweite des Erfolgs hat dann dazu geführt, dass man das immer weiter getrieben hat.
Nein.
Ich sage jetzt mal, das ist eine Medienlogik, die man von vornherein hätte so abschätzen können.
Also wenn ich Ihrer Logik folge, müsste ich in jedem Tagesschaubeitrag von allen im Bundestag vertretenen Parteien immer die O-Töne haben, damit es auch ja nicht einer zum Popstar wird. Das fände ich echt schwierig. Nochmal, wir haben eine Vielzahl von Virologen auflaufen lassen. Ich könnte Ihnen jetzt aus der Hand irgendwie die ganzen Namen Streeck, Addo, Drosten, Brinkmann, Kekulé und wie sie alle heißen, könnte ich Ihnen alle aufzählen. Und die kann ich nicht alle immer in einem Format haben, in einer Sendung, in einem Podcast. Aus der Vielzahl der Angebote, glaube ich, da haben die Menschen eine faire Chance, sich die Informationen zu holen, auf deren Basis sie sich dann ihr Urteil bilden. Das fände ich jetzt schwierig, wenn wir da sagen, das muss aber alles hübsch ausgewogen mit den verschiedenen Stimmen sein, fände ich echt schwierig.
Ja, ich gebe Ihnen grundsätzlich recht, aber Herr Drosten hat ja auch das Problem, er ist fast in dieses Zauberlehrling-Syndrom hineingeraten, die Geister, die er rief, wurde er nicht mehr los. Er hat ja selbst darüber geklagt, dass er in diese Medienlogik hineingekommen ist. Das wollte ich nur nochmal nachschieben, aber Sie haben schon recht, dass natürlich viele Stimmen zu Wort kamen, aber keine halt so prominent wie die, würde ich mal sagen, die unfehlbaren 3 oder 4, so ja. Ungefähr kann man das formulieren.
Also Drosten wurde auch nicht mit vorgehaltener Waffe zu diesem Podcast gezwungen,
wer weiß. Aber ich will noch auf eines hinaus. Mir wird deutlich, wenn wir so miteinander sprechen, dass Zentral- und Schlüsselwort dieser momentanen Krise ist aus meiner Sicht das Wort Dilemma. Im Grunde genommen steht man permanent, wenn man darüber berichtet, berichten muss, das kommentieren will, versucht etwas kritisch zu bemerken, vor einem Dilemma. Man erklärt etwas, was sich noch nicht ganz erklären lässt. Man macht womöglich eine Person prominent, die dann erkennbar ja auch wieder unter dieser Prominenz leidet. Man versucht zu warnen, ohne Panik zu verbreiten. Also das Dilemma-Bewusstsein, das transparent gemachte Dilemma-Bewusstsein scheint mir in diesen Zeiten der allgemeinen Verunsicherung so etwas wie ein Gütekriterium auch der Berichterstattung insgesamt. Und natürlich steht aus meiner Sicht der Journalismus insgesamt in den unterschiedlichsten Feldern immer wieder vor so einem Helden- und Personalisierungsdilemma. Wir haben es an der Klimakrise gesehen. Also die Klimakrise braucht nun echt keinen dusseligen Promi-Journalismus und trotzdem hat es diesen ungeheuren Greta-Hype, unter dem sie selbst leidet, gegeben. Oder denken Sie an diese anlasslose Massenüberwachung durch den amerikanischen Geheimdienst, britischen Geheimdienst und das David gegen Goliath-Narrativ rund um Snowden, das sich gleichsam vor diese Geschichte selbst schiebt. Also man sieht daran, die Person ist nötig und die Geschichte braucht auch ein Gesicht, aber zu viel Personalisierung ist dann wieder kontraproduktiv und schädlich. Und das erlebt im Moment Herr Drosten massiv am eigenen Leibe. Natürlich auch, weil er entsprechend jetzt attackiert wird, Morddrohungen erhält und zum Gesicht einer bestimmten Position geworden ist, im Unterschied zu anderen Virologen, die sich anders positioniert haben, manchmal dusseligerweise mit Hilfe von PR-Agenturen oder mit Hilfe eines Ministerpräsidenten.
Finde ich super, dieses Wort Dilemma auch in den Mittelpunkt zu stellen. Denn das ist das Dilemma, in dem alle sich befinden, auch Politik sich befindet, sich tastet durch diese Krise. Und das gilt auch für Journalismus. Und deshalb glaube ich, was wir auch aus dieser Krise lernen können, ist ein Stück noch mehr Mut zu sagen, wir wissen es nicht. Mhm. Wir können Ihnen nicht mit Sicherheit sagen, ob Maske gut oder schlecht ist. Aber hier sind die Ergebnisse unserer Recherchen zu diesem Thema. Und schon bei diesem Thema Masken habe ich auch gesagt, wir drucken keine SWR-Logos auf Schutzmasken, weil schon das wäre ein kleines Statement gewesen. Da habe ich mich ganz zurückgehalten. Wirklich wichtig für mich an der Stelle zu sagen, wir müssen auch den Leuten an der Stelle markieren, wenn wir es nicht wissen.
Das finde ich, wenn ich das nur noch mal betonen darf, unglaublich wichtig, denn wir haben ja ganz viele Krisenphänomene, wo der Umgang mit Ungewissheit eigentlich die Schlüsselkompetenz ist. Und mir fällt das richtig auf, wenn ich versuche, die Berichterstattung über Naturkatastrophen oder Amokläufe oder Attentate oder Terrorängste zu studieren. Wir haben irgendwie noch nicht immer die richtigen Register für den Umgang mit elementarer Ungewissheit. Und wir sehen in diesem Moment der Verunsicherung, der tatsächlichen oder der bloß gefühlten Gefahr, greifen Menschen dann umso schneller auf das zurück, was sie ohnehin glauben oder glauben wollen. Und wir sehen auch, mehr Information macht uns in solchen Momenten der Verunsicherung gar nicht notwendigerweise mündiger. Das haben wir vor 30 Jahren im Zeitalter der Netzutopien geglaubt, sondern mehr Information erhöht eigentlich die Anfälligkeit für effektive Desinformation. Und dazu sagen, man weiß etwas oder man weiß etwas noch nicht und was weiß man noch nicht. Und dies möglichst transparent zu machen und auch empathisch zu sein gegenüber natürlich dem Stress eines Politikers, der jetzt etwas festlegen muss, ohne ganz sicher zu sein, dass es richtig ist. Das schien mir so etwas wie das Gebot der Stunde.
Herr Meyer, Sie haben ja schon die herausgehobene Rolle der Wissenschaftsjournalisten dabei betont. Und da wäre mein Eindruck, es gibt schon diesen Duktus des Wissens unter diesen Wissenschaftsjournalisten, dass nämlich häufig die Perspektive von Virologen und Epidemiologen übernommen wird, andere Wissenschaftsdisziplinen da gar nicht einbezogen sind. Ja, gibt es da so eine Art Herdenverhalten, eine Rhetorik auch der Alternativlosigkeit, wie etwa bei der Flüchtlingskrise 2015, als die Willkommenskultur ja auch durch Medien befeuert wurde?
Also ich würde es jetzt ungern mit der Flüchtlingsdebatte von damals vergleichen. Ich denke, da machen wir ein ganz neues Fass auf
und dann müssen wir die
mal ganz anders diskutieren. Aber wenn wir auf die Wissenschaftsjournalisten nochmal schauen, wir haben ja das Phänomen, dass Wissenschaftsjournalismus überwiegend als Science Journalism gesehen wird, also Naturwissenschaftsjournalismus. Andere Wissenschaften kommen da eigentlich nicht vor. Und das zeigt, dass Wissenschaftsjournalisten eine natürliche Nähe zu den Naturwissenschaftlern haben. Von der Ausbildung her, manchmal sind das ja Mediziner, die Wissenschaftsjournalisten werden oder Alt-Naturwissenschaftler, die das studiert haben. Und da fehlt dann schon auch eine gewisse Distanz zu diesen Wissenschaften beziehungsweise eine Weitung des Wissenschaftsjournalismus auf andere Wissenschaften, wie es Bernhard Pörksen ja auch zu Recht auch festgestellt oder gefordert hat, dass wir das eben bräuchten. Wir haben das ähnlich gesehen bei den Wirtschaftsjournalisten in der Finanzkrise vor ungefähr 10 Jahren. Also keiner der Wirtschaftsjournalisten hat diese Krise vorhergesehen, weil sie sehr nah an der Wirtschaft agieren, weil sie dieses Fach studiert haben, viele Wirtschaftler kennen, einfach nah an der Börse dran sind und diese Distanz auch gar nicht haben. Deshalb ist eben nochmal wichtig zu betonen, dass Journalismus eigentlich immer Distanz zu den Berichterstattungsgegenständen braucht und immer so eine Mehrdeutigkeit braucht oder letztlich auch mehrere Wissensgebiete zusammenholen muss. Also ein Kollege aus der Schweiz, Vincent Swiss, bezeichnet das immer als Mehrsystemrelevanz. Das ist jetzt ein journalismustheoretischer Begriff, aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich daran orientieren muss, auch in Sachen Qualität.
Im Grunde genommen, in dieser ganzen Debatte ringen doch zwei grundsätzliche Perspektiven oder Orientierungen miteinander. Die eine Orientierung ist die primär virologische Perspektive. Und ich kann vollkommen verstehen und nachvollziehen, dass diese zunächst absolut dominant war. Und der zweite Ansatz, den könnte man vielleicht den bevölkerungsbezogenen Ansatz nennen. Also da geht es um die Weitung des Blicks, da geht es um die Betrachtung der Kollateralschäden, die entstehen und um eine anders geartete Abwägungsarbeit. Und hier muss ich auch selbstkritisch oder kritisch sagen, es gab eigentlich nach meiner Wahrnehmung sehr wenige Experten, die diesen bevölkerungsbezogenen Ansatz in der nötigen Ruhe, in der nötigen Seriosität, in der nötigen Vorsicht, in der richtigen Tonalität formuliert haben. Das ist nach meiner Wahrnehmung zum Beispiel in Österreich anders. Da gibt es einen Martin Sprenger, Gesundheitswissenschaftler, der zunächst Mitglied der entsprechenden Kommission war, des Kanzlers Sebastian Kurz, dann aber, weil er sich da in gar keiner Weise gehört fühlte, so meine Wahrnehmung zurückgezogen hat. Er ist für mich ein ganz faszinierendes Beispiel, wie jemand versucht, die Perspektive zu weiten, die richtigen Fragen zu stellen, in einem Bemühen aus Vorsicht, Sichtbarmachung von Ungewissheit, Abwarten. Wir brauchen ja auch noch sehr viel mehr Daten, um dann am Ende des Tages, und das werden wir können, empirisch entscheiden zu können, welche Strategie war die richtige. Und wir werden da nicht nur mit Blick auf Tübingen versus München oder Stuttgart entscheidungsfähig werden, sondern natürlich auch weltweit. Also asiatische Demokratien und Diktaturen im Vergleich zu westlichen Demokratien, all die haben ja jeweils in Nuancen unterschiedliche Strategien gewählt oder auch mal maximal unterschiedliche Strategien, wenn Sie an die desaströse Vorgehensweise in den USA denken. Und wir werden am Ende des Tages einen empirisch belegbaren Systemvergleich in der Pandemiebekämpfung haben. Das finde ich wichtig zu diagnostizieren. Also wir werden es wissen in 1 oder 2 Jahren.
Was Bernhard Pörksen gesagt hat in Richtung Publikums- und Menschennähe, da kann man wirklich nur sagen, dass der Regional- und der Lokaljournalismus von Anfang an sehr vielfältig und nah am Menschen war. Auch die Hörfunkprogramme der ARD zum Beispiel, auch des SWR oder des Bayerischen Rundfunks habe ich da durchaus positiv wahrgenommen, dass sie eben von Anfang an auch die Folgen und Nebenfolgen für die Menschen, also die Folgen dieser Maßnahmen für die Menschen im Blick hatten und auch zum Beispiel die lokale Krankenhäuser und Kliniken nicht nur mit dieser Perspektive, alles ganz schlimm und völlig überfüllt und oh Gott, Triage-Problem und so behandelt haben, wie es manchmal ja im Überregionalen war, sondern durchaus auch dargestellt haben, wenn da Kliniken noch Betten frei sind, also oder auch teilweise Pfleger dann einerseits ja Ängste hatten, andererseits aber vielleicht auch Urlaub nehmen konnten, weil sämtliche Operationen verschoben wurden. Diese Perspektiven hat man im regionalen, lokalen sehr gut gesehen.
Was gerade in einem föderalen Land natürlich von enormer Bedeutung ist, weil die Leute wollen wissen, wie ist das bei mir in Baden-Württemberg und möglicherweise nicht ganz so sehr interessiert drin sind, wie ist es in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was mir jetzt im Journalismus in diesen Tagen aufgefallen ist, negativ aufgefallen ist, dass wir darüber immer berichten, wie da entsteht ein Flickenteppich aus Maßnahmen.
Ja, ja,
diesen Flickenteppich haben wir früher Föderalismus genannt.
Ja, genau.
Und ich finde es vollkommen in Ordnung, dass Bayern anders reagiert als Schleswig-Holstein, einfach weil es andere Fallzahlen gibt. Es gibt aber so ein gewisses Narrativ, das sich durchaus durch die Berichterstattung zieht, dass das alles ganz furchtbar ist, wenn die unterschiedliche Maßnahmen ergreifen. Was sich am Ende auch so terminologisch nochmal manifestiert in dem Begriff Vorpreschen. Der geht mir im Moment unglaublich auf die Nerven, weil egal wo eine Maßnahme getroffen wird, heißt es dann in der Berichterstattung oft, und ich schließe uns ausdrücklich mit ein, das Land Mecklenburg-Vorpommern prescht vor. Entschuldigung, wir werfen unseren Verwaltungen eher immer vor, dass sie zu langsam sind. Und jetzt ist, egal welche Maßnahme man auch nur ankündigt, sofort ein Vorpreschen, als ob es wirklich richtig und sinnvoll wäre, dass die ganze Republik komplett im Gleichschritt vorgeht. Wir müssen schon eben auch im Auge haben, dass das Virus zum Beispiel in Bayern einfach vorgeprescht ist und deshalb dort andere Maßnahmen ergriffen werden als in Schleswig-Holstein. Das finde ich auch nochmal einen ganz spannenden Aspekt, der mich ein bisschen auch mit Sorge erfüllt.
Die Medien im Krisenmodus ist unser Thema in diesem SWR2-Forum mit den Medienwissenschaftlern Klaus Meyer und Bernhard Börksen und dem Intendanten des Südwestrundfunks Kai Knifke. Es kommt ja nicht nur darauf an, was in Medien geschrieben und gesagt wird. Mindestens so bedeutend, wenn nicht noch wichtiger, scheint mir in dieser Corona-Krise die Macht der Bilder gewesen zu sein. Bilder vom Elend auf der Intensivstation in Bergamo, vom Militär, das Leichen abtransportiert. Bilder, auf die sich Spitzenpolitiker bezogen haben, um die harten Maßnahmen zu rechtfertigen. Gestern sagte SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach im ZDF, 80% unseres Erfolges verdanken wir den Bildern aus Norditalien. Wenn Bilder Politik so unmittelbar beeinflussen, welche Verantwortung erwächst daraus für den Journalismus?
Keine andere als sonst auch. Wir haben eine Verantwortung für die Bilder. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass es so enorm starke Bilder waren, die diese Krise beeinflusst haben. Im Gegenteil, für mich war einfach der Anfang dieser ganzen Krise davon geprägt, dass es etwas zu zeigen gab, was man nicht sehen konnte. Man konnte nur leere Städte sehen, in denen eben nichts passiert. Das Virus selbst kann man nicht sehen. Und deshalb, ja, es gab die Bilder aus Kliniken, es gab die Bilder aus Italien, zum Teil auch aus China. Aber es gab eben nicht wie bei anderen spektakulären Ereignissen den Einsturz der Twin Towers. Also das wirklich emblematische Bild zu einer Krise, das gab es hier nicht. Insofern glaube ich gar nicht, dass diese Krise so dominiert worden ist wie von Bildern, wie Karl Lauterbach das sagt.
Also ich denke, man kann das schon beziehen auf die ersten Wochen, also auf die erste Märzhälfte. Da haben diese Bilder definitiv die Berichterstattung auch dominiert. Was ich damals vermisst habe, wäre auch eine Recherche gewesen. Also was hat man immer wieder gesehen? Man hat besorgte Ärzte, teilweise tränenüberströmte Pflegerinnen, Pfleger und Ärztinnen und Ärzte gesehen, die Briefe vorgelesen haben, um Himmels Willen, macht das nicht so wie wir, in zwei Wochen seid ihr alle so wie wir. Dann kam der Schnitt, dann kamen die Särge und die Abtransporte der Leichen aus Bergamo. Was nicht recherchiert wurde, zumindest nicht in den Sondersendungen, in den Nachrichtensendungen, in den überregionalen Nachrichten, ist die Frage, warum das nur in Bergamo so war, warum die anderen Provinzen Italiens dann nicht zu Hilfe kommen, warum wir aus Deutschland nicht früher und mehr Patienten aufgenommen haben. Es waren ja dann ein paar Dutzend, die wir hier auch erfolgreich gepflegt haben. Und definitiv auch die Frage, warum das italienische Gesundheitssystem mit den viel weniger Intensivbetten als in Deutschland überhaupt nicht vergleichbar ist in dieser Hinsicht mit dem deutschen Gesundheitssystem, dass uns das also definitiv gar nicht bevorstehen kann, diese Krise. Das wurde damals komplett ausgeblendet. Und das war ja auch letztlich, jetzt kann man sagen, gut, das waren jetzt mal zwei Wochen und deshalb ist es kein ikonisches Bild für die ganze Krise, aber das waren die entscheidenden zwei Wochen. Das waren die Wochen, in denen die Grundrechte massiv weggenommen wurden. Das war praktisch der Dreh- und Angelpunkt, an dem wir uns befunden haben. Und der konnte, da stimme ich Lauterbach schon zu, der konnte definitiv so scharf nur geführt werden, nur durchgezogen werden aufgrund dieser Berichterstattung aus Bergamo.
Ohne dass ich da aber zugestehen würde, dass diese Berichterstattung deshalb so stattgefunden hat, sondern wir haben über eine massive Krise in Norditalien berichtet, die möglicherweise auch auf andere Länder übergreift. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Daraus, das wäre mir nur wichtig, lässt sich nicht der Zusammenhang konstruieren. Wir haben diese Bilder so gezeigt, damit in Deutschland der Boden bereitet wird für besondere Maßnahmen oder gar Grundrechtseinschränkungen.
Ja klar, da haben Sie völlig recht. Natürlich, so habe ich das nicht gemeint. Wenn das so angekommen ist, würde ich sofort wieder zurücknehmen.
Herr Parkson, wie ist das bei der nächsten Pandemie, wenn dann Politik womöglich wieder auf die scheinbar bewährten Mechanismen aus der Corona-Krise zurückgreift? Hat der Journalismus da aus Fehlern gelernt? Wie werden Medien dann reagieren?
Ein weiser Mann, dessen Name mir leider entfallen ist, hat mal gesagt, Wissenschaft arbeitet mit dem Rücken zur Zukunft. Also wir sortieren die Phänomene der Vergangenheit oder spießen die Schmetterlinge auf, die nicht mehr leben. Also ich hoffe natürlich, dass der Journalismus und glaube, dass er auch lernt. Und wir sehen das ja schon im Umgang mit Fake News, mit der Macht von Desinformation, der Attentats- und Amoklaufberichterstattung, dass es solche Lernerfolge tatsächlich gibt und dass man sich diesem Überhitzungsspiel entzieht und verweigert. Und für mich ergeben sich genau auch aus dieser Krise auch so ein paar Kriterien in Richtung Qualitätsberichterstattung, die spezifisch sind. Also das Bemühen um die empathische Perspektive, der offene und reflektierte Umgang mit Ungewissheit, das Sichtbarmachen, also das transparente Sichtbarmachen der eigenen Vorgehensweise, das Bemühen um Vielfalt und Pluralität. All das sind ja Kriterien, die sich weitertragen lassen für hoffentlich nicht so schnell und hoffentlich nicht so bald und hoffentlich eigentlich nie in Richtung neuer pandemischer Ereignisse. Das wäre schön, wenn das so gelingt. Und ich glaube, eines gehört noch zu einem gerechten Bild ganz unbedingt dazu, wenn wir hier miteinander über den Journalismus und den Qualitätsjournalismus im Besonderen reden. Dieser findet gerade im Moment unter einem ganz besonderen Druck statt. Wir wissen, die Zeitungen, Lokalzeitungen verlieren bis zu 80% ihres Anzeigenvolumens. Kurzarbeit ist in vielen Redaktionen längst gängig. Entlassungen drohen. Also die Krise, in die der Journalismus hineingeworfen wurde, das Refinanzierungsproblem von Qualität unter den Bedingungen der Digitalisierung hat sich drastisch und dramatisch verschärft. Und ich glaube, das gehört zu einem gerechten Bild unbedingt dazu. Und vielleicht, wenn es gut läuft, wäre diese Krise auch ein Anlass, um einen neuen Pakt zu begründen, einen neuen Pakt zwischen dem Journalismus, dem seriösen Journalismus und einem längst medienmächtig gewordenen Publikum. Denn wenn die Anzeigen wegbrechen, das Publikum aber gleichzeitig erlebt, wie wichtig seriös sortierender Journalismus ist, gerade jetzt, gerade heute, dann bekommt vielleicht, hoffe ich zumindest, dieser Pakt eine neue Basis.
Herr Kniffke, wachen wir nach Corona aus den Gründen, die Herr Parkson eben aufgezählt hat, in einer anderen Medienlandschaft auf, als wir sie bisher kannten?
Ja, definitiv ja. Also erstmal, ich wünsche mir genau den von Herrn Parkson gerade skizzierten Pakt der Qualitätsmedien. Wir brauchen einen Pakt zwischen öffentlich-rechtlichen, also tatsächlich unabhängig von Werbeeinnahmen agierenden Medienhäusern und den kommerziell organisierten Medienhäusern. Denn es kann niemand dran gelegen sein, dass unsere Medienlandschaft an Vielfalt verliert. Das Zweite ist, wir kriegen alle Medienhäuser einen gewaltigen Digitalisierungsschub, der sich einmal daran äußert, dass wir mit 75% der Menschen im Homeoffice arbeiten können, ohne dass wir Programme einstellen müssen und ohne dass die Qualität leidet. Wir kriegen aber auch einen Digitalisierungsschub in der Hinsicht, dass wir gerade lernen, dass Menschen viel eher bereit sind, für digitale Medienangebote zu bezahlen. Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer auch für die kommerziellen Medienhäuser. Wir sehen, dass vor allen Dingen Streamingdienste sehr, sehr erfolgreich sind, was uns wiederum einen Impuls geben muss, richtig nochmal Gas zu geben. Was wir auch gelernt haben, wir haben gelernt, wie sehr auch gerade Rundfunk auch einen Ersatz darstellen kann. Wir haben zeitweise Kinderbetreuung übernommen, wir haben zeitweise Kinder und Schüler beschult und wir haben den Menschen nach Hause Theateraufführungen, Opernaufführungen, Kleinkunstdarstellungen bekommen und haben auch Kulturschaffenden auch Verdienstmöglichkeiten eingeräumt. Und last not least für uns selbst ist es eine Zeit gewesen oder ist es noch eine Zeit, in dem die Motivation der Menschen, die in den Medienhäusern, also insbesondere bei uns im SWR arbeiten, die ist irrsinnig hoch. Also ich habe noch nie eine Phase erlebt, in der die Leute so wirklich mit Engagement dabei waren, auch bereit waren, über die Grenzen zu gehen. Einen solchen Team-Spirit, wie wir im Moment im Haus verspüren, habe ich noch nicht erlebt. Und das gehört dann eben auch zu den positiven Erfahrungen.
Medien im Krisenmodus. Wie gut ist der Corona-Journalismus? Das war die Frage in diesem SWR2-Forum. Und für die Diskussion bedanke ich mich bei den Gästen Professor Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen, Professor Klaus Meyer vom Lehrstuhl für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und bei Dr. Kai Knifke, Intendant des Südwestrundfunks. Am Mikrofon war Matthias Heger.